Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Kunst in Zeiten des Kriegs. Wir werfen in dieser Fazitausgabe schon mal einen Blick Richtung Venedig. Dort haben wir die Kuratorin des ukrainischen Pavillons erreicht, die sich inzwischen wohl wie fast alle Kulturschaffenden in der Ukraine als politische Aktivistin begreift. Das Thema Ukraine spielte am Abend auch eine Rolle bei der Eröffnung der Ballettfestwoche in München. Dort gibt es nämlich einen Ballettdirektor, dessen Putin-Nähe ihm möglicherweise noch zum Verhängnis wird. Und dort wurde heute ein Stück des russischen Choreografen Alexei Radmansky aufgeführt, der wiederum zu den größten Putin- und Kriegskritikern in der Ballettwelt zählt. Außerdem schauen wir auf die neue Armin Petras-Inszenierung Auferstehung nach dem Roman von Tolstoi. Die Premiere war am Abend am Deutschen Theater. Und die Rockband Foo Fighters und mit ihr Millionen Fans trauern um den plötzlich verstorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins. Eine Würdigung in dieser Fazitausgabe. In der letzten Aprilwoche wird die Biennale in Venedig eröffnet. Wie immer ein Großereignis, bei dem die Vorbereitungen bis zur letzten Minute laufen. Ein Großereignis auch, das vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs mit anderen Augen betrachtet werden wird. Russland nimmt nicht teil. Der Kurator des russischen Pavillons hat sich klar und deutlich distanziert von diesem Angriffskrieg. Und im ukrainischen Pavillon hingegen, dort wird gearbeitet. Wenn schon das Existenzrecht einer Kultur in Frage gestellt wird, so haben es die Kuratoren formuliert, ist es umso wichtiger, Präsenz zu zeigen. Vor der Sendung konnte ich mit einer der Kuratorinnen sprechen, und zwar mit Maria Lanko, die momentan mit dem Künstler Pavlo Marko am Vorbereiten ist. Guten Tag.
Hallo.
Das ist eine sehr merkwürdige Situation, oder? An einem Ort wie Venedig zu sein, ein Ort, der mehr denn je steht für eine lange europäische Kultur, auch ein Ort des Müßiggangs, und das, während Maria Lanko zu Hause gekämpft wird.
Absolut, da haben Sie absolut recht. Also Venedig ist immer schon eine meiner Lieblingsstädte gewesen. Ich habe hier ein langes Praktikum gemacht und ich komme immer wieder gerne in die Stadt. Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich kaum rausgehen kann, ohne an die Ukraine zu denken, ohne das, was dort passiert, und ohne an meine Community zu denken.
Und wie arbeitet es sich unter diesen Bedingungen?
First, it's communication, of course. I'm now given from 5 to 10 interviews per day, and you know, meeting people here.
Ja, momentan ist es vor allem viel Kommunikation. Ich gebe 5 bis 10 Interviews pro Tag. Ich spreche mit verschiedenen Vertretern von Kunstinstitutionen international, und ich habe natürlich jede Menge E-Mail-Verkehr. Also da geht es um den Produktionsprozess und Fragen, die mir gestellt werden. Außerdem bin ich zu einer Konferenz eingeladen worden, Talking Galleries in New York City. Und ich habe mir überlegt, dass es wirklich Sinn ergibt, dorthin zu gehen, bei so einem internationalen Ereignis dabei zu sein und dort meine Stimme hören zu lassen.
Das heißt, Sie agieren jetzt auch als Aktivistin, ja? Also Sie sehen Ihre kuratorische Tätigkeit auch in gewisser Weise politisch.
Ja, ich denke, jeder ukrainische Bürger, jede ukrainische Bürgerin ist jetzt Aktivist oder Aktivistin. Und das ist ganz klar, das ergibt sich ganz von alleine. Und das brauchen wir, um diesen Krieg zu beenden. Aber als Kuratorin und als Künstlerin ist man immer in einer gewissen politischen Position, denke ich. Denn die Kultur spiegelt ja auch die Politik wider. Und hier in diesem Fall der Krieg Russlands gegen die Ukraine, da gibt es auch diesen klaren Bezug zur russischen Kultur und dieser kolonisierenden Sichtweise auf unser Land, wie es sie schon in der Sowjetunion und im Zarenreich gegeben hat.
Finden Sie es angemessen, dass der Kurator des russischen Pavillons gesagt hat, wir nehmen an dieser Biennale nicht teil, das können wir in diesen aktuellen Verhältnissen nicht tun?
Absolutely. Also given the fact that this year's curator of the Russian Pavilion is a Lithuanian citizen who...
Absolut, und vor allem auch angesichts der Tatsache, dass es sich beim Kurator des russischen Pavillons um einen litauischen Staatsbürger handelt. Und Litauen ist ja bekanntermaßen eins der Länder, das der Ukraine die größte Unterstützung zuteil werden lässt. Ja, es gibt tatsächlich jeden Tag Konversationen über die Ukraine und immer wieder auch im Rahmen dieser russischen Sichtweise. Die russische Perspektive wird mit einbezogen, die Perspektive der russischen Politik. Und das ist etwas, wovon wir uns auch gerne emanzipieren möchten. Wir haben ein eigenes Land, wir haben eine eigene Perspektive. Es geht um uns und nicht immer nur um Russland und den Krieg.
Und wie wirkt sich das jetzt auf die Konzeption des Pavillons aus? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da vielleicht auch Dinge verändert haben oder komplett nochmal neu gedacht haben, seitdem dieser Krieg begonnen hat, oder nicht?
Oh, actually not. Our position from the beginning was that we want to do everything in order to, you know, produce the work as it was planned before the war and beyond the war.
Ja, tatsächlich ist das nicht der Fall. Wir haben wirklich alles so gelassen, wie wir es von Anfang an geplant haben, wie es vor dem Krieg geplant gewesen ist. Das Stück steht aber auch für etwas, was einen Konflikt widerspiegelt mit Russland, was diese Angriffshaltung Russlands widerspiegelt. Es ist ja tatsächlich schon Mitte der 90er Jahre konzipiert worden, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nach diesen ganzen Umweltkatastrophen und so weiter. Das kann man da alles hineinlesen, den Verfall der Städte und so weiter. Es heißt ja Fountain of Exhaustion, also sowas wie Brunnen oder Quell der Erschöpfung. Und das steht ja schon für sich. Das ist eine Metapher für die Erschöpfung, für die Endlichkeit so vieler Dinge, für die Erschöpfung der Ressourcen, der Ideen, der Politik, der Demokratie, letzten Endes aber auch sogar für die Menschheit, wenn man so will. Und wie gesagt, wir haben die Arbeit so wie geplant präsentiert, aber die veränderte Situation jetzt bringt unserer Sichtweise auf die Arbeit eine neue Komplexität.
The context changed and it just adds more complexity to how we can see the work at the moment.
Der Künstler Pavlo Marco, den haben Sie, glaube ich, auch gerade eben erwähnt, der ist ja jetzt an Ihrer Seite in Venedig. Wie konnte er denn als Mann das Land überhaupt verlassen zu diesem Zeitpunkt?
Er ist schon 62 Jahre alt, da haben wir wirklich Glück gehabt. Aber abgesehen davon hat das Kulturministerium auch Ausnahmeregelungen zugelassen. Es stellt bestimmte Zertifikate aus für Menschen, die wichtige Missionen, wichtige Aufgaben zu erfüllen haben. Und mit diesen Genehmigungen sind auch andere Teammitglieder von uns hier.
Maria Lanko, was erwarten Sie von dieser Biennale? Was erwarten Sie von den Reaktionen auf diesen ukrainischen Pavillon? Sie haben ja schon gesagt, Sie geben täglich 5 bis 10 Interviews. Es geht eigentlich nur noch um Krieg. Ist das jetzt das, was es auch braucht? Oder könnte sich da bei Ihnen vielleicht auch so ein Gefühl einstellen, dass, naja, die Kunst vielleicht am Ende dann auch zu kurz kommt?
Well, indeed, it does drop a little bit because, you know, the war, you can't compete, you know, with the war, even with the best art you have at your disposal.
Ja, das ist schon so, das gerät tatsächlich etwas in den Hintergrund, die Kunst. Aber das ist ja ganz klar, wenn man in einem Kriegszustand sich befindet. Wenn der Krieg da ist, verdrängt er einfach alles andere. Andererseits haben wir hier auch eine Möglichkeit, mit Leuten zu sprechen über verschiedene Dinge und denen auch ein Gewicht zu geben, das es so vielleicht nicht bekommen würde. Und das erzeugt auch eine Art von Verständnis beim westlichen Publikum, wenn ich hier als Person aus dem Kulturleben spreche und auch vielleicht jetzt anders gehört werde und das, was ich sage, eine andere Relevanz bekommt. Das ist dann eventuell auch für unsere Community wichtig und für unser Land in Zukunft. Denn wir hoffen natürlich alle, dass dieser Krieg irgendwann zu Ende sein wird. Also ist es auch gut, jetzt schon an die Zukunft zu denken.
We will need to, you know, to work for culture. And it's good to start now already to think, you know, about the future.
Entlastet Sie das auch, dass Sie jetzt dort in Italien sind, oder überwiegt die Sorge um die Freunde und die Familie in der Ukraine?
Well, I'm doing a job here and I wasn't fleeing the country just to leave it. Once the job is done, I will go back, of course.
Also ich bin ja nur zeitweise hier. Ich bin jetzt nicht geflohen aus der Ukraine. Mein Plan ist schon, wieder zurückzugehen. Aber momentan ist es eben meine Priorität, hier zu sein und mich hier für die ukrainische Kultur einzusetzen. Aber ich hoffe natürlich, dass wenn ich dann in einem Monat zurückkomme, dass ich zurückkommen kann in ein sicheres Land. Oder wenn nicht sicher, dann zumindest nicht mehr so schlimm.
We'll be able to go back to a safe country, even if not safe. Still will be worth doing.
Das sagte Maria Lanko, Kuratorin des ukrainischen Pavillons bei der Biennale in Venedig, die am 23. April eröffnet wird. Maria Lanko, vielen Dank für das Gespräch. I wish you all the best.
Thank you very much.
Nach 2 Jahren Pause kann die traditionelle Ballettfestwoche des Bayerischen Staatsballetts endlich wieder stattfinden und das mit 100%iger Auslastung. Heute Abend hat Igor Zelensky das Festival mit der Premiere des modernen Dreiteilers Passagen eröffnet. Mit dabei Mussorgskys Bilder einer Ausstellung, choreografiert von Alexei Radmansky. Und dann gab es noch 2 Uraufführungen von Marco Goecke und David Dawson. Für Fazit mit dabei war die Kritikerin Dorion Weigmann jetzt am Telefon. Guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Lassen Sie uns doch zuerst über die beiden Uraufführungen sprechen. Affairs of the Heart von David Dawson choreografiert und Sweet Bones Melody von Marco Goecke. 2 sehr unterschiedliche Choreografen, wobei Marco Goecke ja eine sehr erkennbare Handschrift hat, heute Abend auch.
Ja, absolut. Er war jetzt als letzter dran. Das ist das letzte Stück des Abends. Vielleicht fangen wir am Anfang an. Dann fangen wir nämlich mit David Dawson an, der eine sehr gute Choreografie gemacht hat, was man ehrlich gesagt von ihm so gar nicht kennt, dass er wirklich sehr ausdrucksvoll, sehr fließend, aber nicht overstyled ist. Er hat eine sehr schöne und mit den Tänzern erarbeitete Choreografie hier gemacht, die sehr, sehr stark in die Formen geht, in Spiralen, in Geraden, in eigentlich auch teilweise girlandige Formationen und wo er sonst eigentlich ein bisschen dazu neigt, sozusagen ins Hohlkreuz und in übertriebene Beugungen und so zu gehen, ist das hier sehr schön anzugucken, ohne dass es in irgendeiner Form übertrieben wird. Das hat mich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Und der Marco Goecke hat jetzt das letzte Stück gemacht. Der Abend insgesamt geht wirklich eben angefangen von Dawson, der noch sehr hell ist, ins Dunkle. Und das ist dann Goecke. Und der hat ein wirklich sehr, sehr berührendes, schnelles, rasantes, nervöses Stück gemacht, was aber irgendwie genau auf der Zeit liegt, im Sinne von, man sieht im Grunde genommen Auseinandersetzungen zwischen Menschen, die nicht mehr zueinander kommen können. Es erinnert einen natürlich sofort an die politische Situation, die gerade ist. Es spielt ganz im Dunkeln, wie das bei Goecke ja immer ist. Die Bühne wird nur mit Spots im Grunde erleuchtet. Und ganz am Ende hat ein Tänzer eine Friedenstaube in der Hand und steht einfach nur ruhig mit ihr an der Rampe. Und es ist einfach ein unglaubliches Bild, mit dem man aus diesem Abend rausgeht. Mhm.
Zwischen diesen beiden Stücken Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung. Das war keine Uraufführung von Alexei Radmansky. Was waren da die Stärken oder die Schwächen?
Ja, da gibt es eigentlich keine Schwächen. Muss man sagen, ist ein wunderschönes Stück. Ist 2014 für das American Ballet Theater in New York entstanden. Radmansky hat es jetzt die letzte Woche hier selber einstudiert, kam auch am Ende auf die Bühne, das erzähle ich gleich noch. Es ist ein sehr klassisches Idiom, Körperidiom, was er verwendet. Aber man sieht bei Radmansky, anders als bei Dawson, doch sehr stark, dass er eben aus dieser Schule des 19., 20. Jahrhunderts in Russland kommt. Das heißt, es ist immer ganz stark in einer klassischen Form drin. Und die wird aber dann so punktuell aufgebrochen. Man sieht sehr selten zum Beispiel hohe Kicks oder Hebungen, die sehr stark nach oben streben, sondern es bleibt alles so auf einer sehr schönen, geraden Körperlinie. Und das ist sehr toll anzusehen. Und es wurde mit Klavier begleitet, ja nicht vom Orchester begleitet. Das ist auch ganz wunderbar, weil man dann sozusagen die Bewegung irgendwie in einer sehr reinen Form auch vor sich hat. Und im Hintergrund sehen wir ein Gemälde von Kandinsky, was immer wieder verfremdet wird, was in immer neuen, im Grunde Formgebungen, Metamorphosen auftaucht und es passt einfach ganz perfekt. Und am Ende kommt Alexei Radmansky selber auf die Bühne. Er ist momentan der wahrscheinlich politischste Künstler überhaupt. Er hat sich sehr stark gegen den Ukraine-Krieg positioniert und kam hier tatsächlich mit einer Fahne auf die Bühne und hat dafür Ovationen vom Münchner Publikum bekommen. Es war, fand ich auch sehr sensationell, muss ich sagen. Auch damit war nicht zu rechnen.
Mhm. Ja, und dann müsste man ja vielleicht sogar sagen, auf der anderen Seite der Ballettdirektor in München, Igor Zelinski, der wiederum ja recht eng mit Putin verbandelt ist oder zumindest ein Befürworter ist. Haben die beiden denn heute Abend sich auf der Bühne getroffen oder ist Zelinski überhaupt aufgetaucht?
Also ich kann es Ihnen nicht wirklich sagen. Die Loge, in der normalerweise die Ballettdirektion sitzt, ich weiß, dass da ganz offenbar seine Frau saß, die hier auch als Ballettmeisterin ist. Ihn selber habe ich nicht gesehen. Ich kann es nicht wirklich sagen, ob er da war. Als Radmanski mit der Fahne auf die Bühne ging, hat sich in dieser Loge hinten die Tür geöffnet und man sah, dass jemand rausgegangen ist. Das ist eben das ist der Stand der Dinge. Igor Zelinski ist in einer Stiftung im Supervisory Board, die Putin-nah ist, die zumindest regierungsnah ist. Und das macht ihm jetzt natürlich ein Problem. Das ist ganz klar. Er hat sich eben auch anders als viele andere nicht zu diesem Krieg positioniert, öffentlich. Und Radmanski ist eben derjenige, der sich ganz deutlich dagegen positioniert. Insofern sind hier in München jetzt eigentlich die Fronten aufeinander getroffen. Was daraus wird, wird man sehen. Mhm. Also kann man nicht sagen.
Ja. Ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das wird ihm zum Problem. Es könnte ja auch für die Stadt München oder für das Land Bayern dann mal zum Problem werden, weil, wie wir alle wissen, in München ja vor kurzem erst Valerie Gergiev suspendiert wurde, wo man sich damals ja schon gefragt hat, wenn er gehen muss, wer muss denn da noch gehen? Also da ist man natürlich jetzt vermutlich auch in einer Zwickmühle, oder?
Ja, also so sieht es aus. Seit 3 Wochen weiß das Ministerium von dieser Geschichte spätestens. Ob es das vorher auch gewusst hat, ist bisher nicht zu eruieren. Und seitdem ist nichts passiert, obwohl mehrere Journalisten jetzt auch dran sind an der Geschichte, hat sich das Ministerium, was der offizielle Vorgesetzte ist von Herrn Zelinski, bisher nicht offiziell geäußert und zu vermuten steht, dass hinter den Kulissen verhandelt wird über die Zukunft.
Und wie steht die Kompanie dazu? Weiß man das?
Ich würde sagen, die Kompanie, also man muss sagen, die Tänzer sind hervorragend. Das, egal wie, aber Zelinski hat es tatsächlich geschafft, diese Kompanie hervorragend aufzustellen. Da gibt es kein Deuteln dran. Aber es gibt auch innerhalb der Kompanie wirklich Kritik an ihm, an seinem Führungsstil, der, sagen wir mal, ja, der ist einfach, der kommt noch ein bisschen aus dem Zarismus, sozusagen. Und das ist heute eigentlich nicht mehr verträglich mit dem modernen Image einer Ballettkompanie. Das sorgt auch für Probleme, ja.
Dorian Weigmann über die Eröffnung der Ballettfestwoche in München und die Diskussion um den Chef des Bayerischen Staatsballetts, Igor Zelinski. Vielen Dank, Frau Weigmann.
Gerne.
Und wir kommen zu einem Premierenabend am Deutschen Theater. X-mal verschoben wurde sie, die Premiere der Auferstehung nach dem Roman von Tolstoi, eine neue Produktion von Armin Petras. In diesem letzten Roman von ihm, da geht es um einen Adligen, der als Geschworener vor Gericht einer Angeklagten begegnet, die er ja mal vor vielen Jahren verführt hat.
Ich sehe ihn an, dass etwas passiert ist.
Ja, eine seltsame, ungewöhnliche, wichtige Begebenheit.
Was denn? Sie können es nicht sagen? Sie können es mir nicht sagen?
Jetzt noch nicht. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu durchdenken. Ich bin mir nicht sicher, was überhaupt geschehen ist. Verstehen Sie?
Nein.
Ein Ausschnitt aus Tolstois Auferstehung. Bei der Premiere heute Abend dabei war unser Kritiker Michael Lages. Man sagt ja immer, Herr Lages, dieser Roman von Tolstoi hätte so den größten Bezug zum Heute. Hat Armin Petras genau das auch gemacht, ihn ins Jetzt geholt?
Ja, zunächst gar nicht, am Ende sehr. Das ist ein Stück, ein Roman, 700 Seiten lang. Und wenn es ins Finale geht, in die letzte Runde, dann geht es wirklich um die allerletzten Fragen. Und vor allen Dingen die eine zentrale, die sich ja, glaube ich, wirklich wie so eine Art roter Faden durch Tolstois komplettes Werk zieht. Man kann kein guter Mensch sein, wenn man im falschen Leben lebt oder ein falsches Leben führt. Und es geht gegen Ende wirklich sehr massiv darum, Wie kommt man zurecht mit der Welt, die nicht zu einem passt? Er ist zum Schluss diese zentrale Figur in einer Art Arbeitslager irgendwo in Sibirien und sieht sozusagen Menschen verrecken letztendlich, aber sehr kluge Menschen. Und der stellt sich selber die Frage, was kann ich wissend um all das, was nicht so geht, wie es gehen soll, nach meiner Fantasie, nach meiner Vorstellung, wie kann ich damit leben? Kann ich mich der Welt anpassen nur oder kann ich sie verändern, indem ich mich verändere? Die alte Frage, die uns im Moment politisch unentwegt beschäftigt, die ist bei diesem Tolstoi-Roman von 1899 schon ziemlich dezidiert vorgearbeitet.
Also eine höchst moralische Geschichte, ja. Ne? Und von daher auch wiederum total zeitlos. So über Fragen der Verantwortung, der Schuld und der Vergebung. Ja, ja. Was passiert denn da auf der Bühne?
Das ist sehr erstaunlich, was dieser Abend alles zeigt. Vor allen Dingen zeigt er erstmal eine sehr verspielte erste Stunde. Wir sind in diesem Gerichtsprozess, in dem eine junge Frau des Diebstahls bezichtigt wird. Sie arbeitet als Prostituierte. Das ist eben dieses Mädchen, was der Adlige, der zufällig Geschworener bei diesem Prozess ist, was er bei der Gelegenheit erst feststellt und sich sozusagen anfängt, für diese junge Frau zu engagieren. Das ist auf der Bühne ein wirklich sehr, so auch in den Kostümen, sehr historisch angelegtes kleines Gerichtstableau. Teilweise sehr witzig, wenn die Figuren, es sind nur 7 Darsteller für was weiß ich, wie viel Dutzend Rollen, die sich ständig verändern, gehen mal schnell hinter den Vorhang, kommen anders wieder. Das ist sehr amüsant, sehr witzig, ganz, ganz leicht. Und zwischengeschaltet ist eine Erinnerung an die Jugendzeit von dem Held und der Heldin, also dem Adligen und der Prostituierten. Und das ist wie ein Scherenschnitttheater auf einem Vorhang sozusagen abgebildet. Teilweise ist das, teilweise bringen die Figuren so kleine Spielzeugtiere mit rein. Einer spielt eine Schnecke und hat irgendwie so zwei Schneckenaugen oben so und kommt so reingekrochen. Und so. Sehr, sehr, sehr witzig, unglaublich fantastisch und leicht. Das ist das Erstaunliche. Der Abend fängt so leicht an und der bleibt eigentlich bis zur Pause, bleibt er auf der Ebene, ja, so eine Erzählung. Was ist tatsächlich passiert mit diesen beiden? Wie kommen sie voran? Wie kämpft der Adlige mit den Möglichkeiten, die er hat, den familiären und politischen? Wie kämpft er darum, dass die junge Frau wieder freigelassen wird?
Und dann?
Und dann kommt der zweite Teil, der ist hundertprozentig anders. Nicht mehr sozusagen ein Suchen nach der realen Geschichte, sondern wirklich ein weißer Raum, in dem sich ein Windrad dreht, das sich eigentlich nicht mehr dreht, sondern nur noch auf der Drehbühne dreht. Eine Art übrig gebliebene Lokomotive, in deren Schlund es vorne irgendwie schon feurig lodert. Das ist die Szenerie, die sich der Bühnenbildner Peter Schickhardt ausgedacht hat für diese Arbeitslageratmosphäre, in dem lauter übrig gebliebene, gescheiterte Revolutionäre, sehr kluge Köpfe, die aber überhaupt nichts mehr bewirken können, und eben auch seine geliebte Prostituierte untergekommen sind, die er nun sucht. Und als er sie gefunden hat, muss er feststellen, sie hat sich eigentlich schon für einen anderen Gefangenen dort entschieden und er wird gar nicht mehr gebraucht. Und da wird dann, glaube ich, nun endgültig wahnsinnig. Und da spielen Hunde, die er sozusagen zu Tode bringt, wenn sie krank sind. Also es wird dann sehr, sehr kryptisch und sehr, sehr dramatisch und sehr traurig, vor allen Dingen fürchterlich traurig. Und gleichzeitig ist es ein Abend, der sozusagen diesen Grundgedanken, dass man sich über das, was man mit dem Leben anstellt, jeden Tag neu Gedanken machen muss, der hält auch diese Tristesse am Schluss durchaus sehr am Leben.
Also insgesamt eine starke Inszenierung, würden Sie sagen, ja?
Ja, eine sehr starke Inszenierung, finde ich. Und Armin Peters ist ja ein Familienregisseur. Also er trifft immer wieder Leute, mit denen er schon häufig gearbeitet hat. Anja Schneider war am Gorki engagiert, Andreas Leupold auch, Felix Göser nicht, der war immer am DT, nachdem er aus Stuttgart kam. Aber Armin Peters kriegt es hin, dass so ein Ensemble wirklich extrem eng miteinander ist. Das habe ich sonst häufig nur am Thalia Theater in Hamburg gesehen, dass ein Ensemble wirklich keine Hauptdarsteller mehr hat, sondern wirklich immer zu aufeinander hört, immer zu miteinander spielt und wirklich das Ideal von dem herstellt, was man sich immer so im Theater unter dem Begriff Ensemble vorstellt. Mhm. Das ist so ein Abend und darum ist er wirklich wichtig.
Unser Kritiker Michael Lages über die Premiere von Auferstehung nach dem Roman von Tolstoi heute Abend am Deutschen Theater. Und die nächste Vorführung, die ist am 3. April.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Oliver Thoma.
Wegen seiner hervorragenden Schauspielkünste wird Basketball-Superstar LeBron James wohl nicht in die Geschichte eingehen. Für seine Darstellung in dem Film Space Jam: A New Legacy erhielt James nicht nur die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler, sondern auch als Teil des schlechtesten Leinwandpaares. Space Jam 2 ist die Fortsetzung des Animationsfilms mit Michael Jordan von 1996. Jordan erhielt für seine Leistung in dem Film an der Seite von Bugs Bunny allerdings keine Himbeere. Katharina Wilhelm.
In diesem Jahr wurde der Netflix-Film Diana the Musical als schlechtester Film 2021 ausgezeichnet. Die zweifelhafte Ehre wurde auch Schauspieler Jared Leto zuteil für seine Rolle als Paolo Gucci in House of Gucci. Was die Ausgezeichneten vielleicht trösten dürfte, sie teilen sich den Antipreis mit vielen anderen Prominenten aus Hollywood. Auch Sandra Bullock, Halle Berry oder Johnny Depp wurden bereits mit dem Preis ausgezeichnet. In früheren Jahren kamen sie oft noch selbst auf die Bühne, um die Goldene Himbeere persönlich abzuholen. In den vergangenen Jahren wurden die Gewinner nur per Video bekannt gegeben.
Die Razzies, auf Deutsch Goldene Himbeeren, werden traditionell kurz vor der Oscarverleihung bekannt gegeben. Die Organisatoren verstehen ihren Preis als Gegenpol zu den Academy Awards. Es gab aber auch noch Preise, über die sich die Ausgezeichneten auch wirklich freuen können. In Hollywood wurden auch die Ehren-Oscars verliehen. Sie gehen an die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann, den US-Schauspieler Samuel L. Jackson und die Drehbuchautorin Elaine May. Ullmann, vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergman bekannt, trug aus Solidarität mit der Ukraine einen blau-gelben Anstecker. Jackson spielte in mehr als 100 Filmen mit, darunter Do the Right Thing und Pulp Fiction. May schrieb unter anderem die Drehbücher für Filmhits wie Rats und Tootsie. Für die Ehren-Oscars sucht die Akademie Personen aus, deren Wirken eine tiefgreifende Bedeutung für Film und Gesellschaft hat. In der Ukraine findet das klassische Musikfestival in Charkiw statt, obwohl die Stadt von der russischen Armee belagert wird. Trotz der schwierigen Zeiten, trotz der Explosionen und des Kanonendonners bleibe das Festival bei den Bürgern der Stadt, heißt es in einer Mitteilung. Die symbolische Eröffnung wurde heute mit einem Konzert in einer U-Bahn-Station begangen. Gespielt wurden Werke von Bach, Schubert und Dvorak sowie Bearbeitung ukrainischer Volkslieder. Das sogenannte Konzert zwischen den Explosionen wurde ein weiteres Mal in einem Bunker aufgeführt, in dem die Menschen seit Wochen ausharren. 1,5 Jahre nach ihrer Festnahme wird die australische Journalistin Cheng Lei am Donnerstag nächster Woche in Peking vor Gericht gestellt. Das australische Außenministerium berichtete heute, von chinesischer Seite über den Termin informiert worden zu sein. Die Anklage wirft ihr vor, Staatsgeheimnisse ans Ausland gegeben zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihr als Höchststrafe lebenslange Haft. Die 47-jährige Nachrichtenmoderatorin, die für Chinas staatlichen Auslandssender CGTN gearbeitet hatte, war am 13. August 2020 festgenommen worden. Erst ein halbes Jahr später wurde sie unter dem Vorwurf des Verrats von Staatsgeheimnissen formell in Haft genommen. Ihre Festnahme erfolgte vor dem Hintergrund einer Verschärfung der Spannungen zwischen China und Australien und führte zu Vorwürfen, Peking wolle damit Druck auf Canberra ausüben.
Die Foo Fighters, eine der einflussreichsten Rockbands der USA, waren gerade in Südamerika auf Tournee und wollten dann eigentlich auch noch den Rest der Welt bereisen. Im Sommer war auch ein Deutschlandkonzert geplant. Aber jetzt hat die Band und ihre Fans der Tod des Schlagzeugers eiskalt erwischt. Taylor Hawkins ist tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Er war seit 1997 Drummer der Foo Fighters und er war gerade mal 50 Jahre alt. Foo Fighter Hits wie Learn to Fly oder Best of You sind ohne ihn und sein Schlagzeug nicht zu denken. Früher hat er bei Alanis Morissette gespielt, bis Frontmann Dave Grohl ihn abwarb. Ja, das ist ein bislang noch unerklärliches Ende des Musikers, dem der Journalist Simon Brauer mehrfach begegnet ist.
Laut, kraftvoll, treibend. Das Schlagzeugspiel von Taylor Hawkins hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Foo Fighters zu einer der größten Rockbands der Gegenwart wurden. Dieser schlaksige blonde Typ, der so unglaublich ausladend gespielt hat, die Arme bis über den Kopf geschleudert, um mit voller Wucht auf die Trommeln zu hämmern. Gleichzeitig konnte Hawkins aber auch ganz fein spielen und technisch raffiniert. Ein Angeber war er nie am Schlagzeug. Er hat immer für den Song gespielt. Im Alter von 10 Jahren fängt Taylor Hawkins an, Schlagzeug zu spielen. Inspiriert von seiner Lieblingsband Queen und seinem Lieblingsschlagzeuger, dem Queen-Drummer Roger Taylor. Nach ersten eigenen und eher erfolglosen Bands wird er mit 23 der Schlagzeuger in der Liveband von Alanis Morissette. Die Kanadierin ist Mitte der 90er Jahre weltweit in den Charts und Hawkins mit ihr weltweit auf Tournee. ...1997, vor genau 25 Jahren, steigt Taylor Hawkins bei den Foo Fighters ein. Deren Frontmann, der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl, wird wie ein großer Bruder für Hawkins, die Foo Fighters, zur Familie. Ich habe nicht viele Freunde, sagt Taylor Hawkins. Ich habe ein paar gute Freunde, aber meine besten Freunde sind hier in der Band. Ich habe mittlerweile Frau und Kinder, aber die Band ist wie eine zweite Familie. Und wenn alle Kinder und Frauen mit uns auf Tour gehen, dann sind wir wie eine große Hippie-Kommune. Vor dieser familiären Hippie-Zeit genießt Hawkins allerdings das Rock'n'Roll-Leben in vollen Zügen. Mit zu viel Alkohol und zu viel Drogen. 2001 versetzt ihn eine Überdosis Heroin in ein 2-wöchiges Koma. Für Taylor Hawkins musste Rockmusik ehrlich sein und voller Leidenschaft. Mit digitaler Maschinenmusik konnte er nie etwas anfangen. Es gefällt mir nicht, wie Musik klingt, wenn sie am Computer manipuliert wurde, sagt er. Denn es ist nicht ehrlich. Die Art, wie du spielst, ist Teil deiner Persönlichkeit. Und das will ich hören. Ich bin alles andere als laid back, immer vorne weg, immer nervös. Und so spiele ich auch Schlagzeug. Das bin ich.
And that's the way I play drums. That's me.
Ein paar selbstgeschriebene und selbstgesungene Songs hat Hawkins auch untergebracht bei den Foo Fighters. Aber am liebsten hat er seine Lieblingslieder von Queen gesungen. Höhepunkt jeder Foo Fighters Show, Dave Grohl am Schlagzeug, Taylor Hawkins als Frontmann mit schlabberigen Shorts und ärmellosem Shirt. Taylor Hawkins hat das Schlagzeug in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gespielt, mit seiner unglaublichen Wucht und seiner unglaublichen Leidenschaft. Jetzt ist er während der Südamerika-Tournee der Foo Fighters im Alter von 50 Jahren gestorben.
Simon Brauer über Taylor Hawkins und die Foo Fighters. Designliebhaber kennen vielleicht die ballonartige Papierleuchte von Isamu Noguchi oder den Coffee Table mit diesen organisch geschwungenen Beinen aus Holz. Liebhaber der Bildhauerei, seine in den Landschaftsraum so gut eingebetteten Plastiken und Menschen, die sich mit Tanz beschäftigen, die wissen um seine frühere Zusammenarbeit mit Martha Graham. In Europa galten Noguchis Arbeiten lange Zeit als zu kommerziell und zu wenig künstlerisch. Dabei hat er sich Zeit seines Lebens mit sozialen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigt. Jetzt zeigt das Museum Ludwig erstmals seit 20 Jahren eine umfassende Retrospektive in Europa. Für Fazit hat Susanne Lurwig die Ausstellung gesehen.
Köpfe, Büsten, Porträts stehen aufgereiht auf einem Brett. Es sind Partner, Partnerinnen, Weggefährtinnen und Weggefährten von Isamu Noguchi. Geformt sind sie aus Terrakotta, Marmor, Bronze. Mittendrin ein schwarzes Wesen.
Dann ist da auch eine Radio Nurse, also eine Art Krankenschwester, die als Babyphon dient und die er aus Bakelit gefertigt hat. Er hat an technologischen Fortschritt geglaubt, hat immer wieder neue Materialien ausprobiert und diese Ja, Radio Nurse von 1929, die steht eben auch in dieser Reihe der Porträts und schaut den Betrachter an.
Sagt Rita Kersting, Kuratorin der Kölner Ausstellung. Sie versteckt die kommerziellen Arbeiten des Künstlers nicht, sondern stellt sie ganz selbstverständlich neben die Skulpturen aus Holz und Stein. Das dürfte ganz im Sinne Noguchis sein, in dessen Augen alles Skulptur war, der seine gesamte Kunst in Beziehung zur Gesellschaft sah.
Sein Werk ist politisch, es ist innovativ, es ist wunderschön. Es ist nicht akademisch in dem Sinne, dass man sehr viel Kenntnisse und intellektuelles Wissen benötigt, um diesen Werken zu begegnen.
Ein kulturhistorischer Hintergrund ist schlicht nicht nötig. Die BesucherInnen können die Skulpturen ohne Vorwissen genießen.
Wir präsentieren sie hier fast wie drei Säulen, die das Universum Noguchi mit geformt haben. Das ist Constantin Brâncuși, der rumänische Bildhauer in Paris. Das ist Martha Graham, die Choreografin. Und es ist Buckminster Fuller, der Erfinder und Ingenieur.
Viele der Arbeiten sind von großer Schönheit. Man will sie berühren, mit ihnen in Kontakt treten. Viele wirken spielerisch und schmerzhaft zugleich. Wie die im Zentrum stehenden Interlocking Sculptures. Ineinander verschränkte Gebilde, die an Knochen erinnern, an Glieder, die leidvoll und lustvoll miteinander verwoben sind.
Die stehen hier auf weißen Plateaus, wunderschöne, fragile, aber auch lustige Skulpturen. Und die Tische, ja, oder den Tisch, Coffee Table, den man von Noguchi manchmal kennt, die Füße, auf denen die Glasplatte aufliegt, sind auch Interlocking. Und deshalb haben die einfach unheimlich viel miteinander zu tun. Man sieht, wie selbstverständlich so ein Tisch auch eine Skulptur ist, auch wenn man keine Kaffeetasse drauf abstellen kann hier.
Isamu Noguchi wurde als Sohn einer US-amerikanischen Mutter und eines japanischen Vaters 1904 in Los Angeles geboren. Der Vater verließ die Familie schon vor der Geburt. Seine Mutter zog mit ihm dennoch nach Japan, damit er die Traditionen, die Kunst des von ihr so verehrten Landes kennenlerne. Dieses Leben zwischen zwei Welten habe seine Arbeiten geprägt, glaubt Yilmaz Givior, Direktor des Kölner Museum Ludwig.
Dieses Wandeln zwischen den Welten, das findet sich auch in seinem Werk wieder. Trotzdem ist es dieser Versuch oder dieser Wunsch bei ihm, ein ganz menschlicher Wunsch, glaube ich, sich selber zu verorten. Und wenn wir uns die heutige Zeit anschauen mit dem Erstarken von Nationalstaatlichkeiten, da wird nochmal bewusst, wie wichtig es eigentlich ist, gerade diese ambivalenten Positionen wie Isamu Noguchi, der zwischen den Welten, der sich nicht festschreiben lässt, zu präsentieren.
Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor wurden mehr als 100.000 in Amerika lebende JapanerInnen in Camps gesteckt. Noguchi hat sich selbst interniert.
Also diese Fragen, wie wird Gesellschaft, wie wird Politik, wie wird in seinem konkreten Fall auch Krieg oder die Möglichkeit von Krieg verhandelt? Diese Ausstellung natürlich auch sehr aktuell.
Wie aktuell, das zeigt vor allem die Arbeit Memorial to Man, mit der die Ausstellung endet. Eine Projektion, ein Gesicht aus Punkt, Punkt, Komma, Strich. Es zeigt die Erde, nachdem sich die Menschheit durch die Atombombe selbst zerstört hat.
Und es ist fast erschreckend zu sehen, gerade im Hinblick auf die Bedrohung durch Atomwaffen, wie aktuell das Werk ist. Die Erfahrung von Hiroshima und die Bilder, die es von Noguchi und seine Zitate, die es zu diesem städtischen Friedhof gibt, die erinnern an Mariupol.
Meint Rita Kersting. Und es wird klar, Isamu Noguchi war an vielen Stellen seiner Zeit voraus, passte in keine Schublade und war wegen seiner kommerziell erfolgreichen Designarbeiten zu Unrecht so lange verpönt. Er arbeitete interkulturell und interdisziplinär, war politisch und dennoch humorvoll. Der Vorwurf, seine Arbeiten hätten nicht die Tiefe eines Picasso oder Giacometti, widerlegt die Kölner Ausstellung mit großer Werf. Auch wenn ein mit Noguchis Vorstellungen gestalteter Garten fehlt, zeigt die Schau doch ein umfassendes Bild des Künstlers.
Meint Susanne Lurwig, die für Fazit die Ausstellung über den Künstler Isamu Noguchi im Museum Ludwig in Köln gesehen hat. Die läuft noch bis zum 31. Juli. Und wir kommen zur Kulturpresseschau, wie immer samstags mit dem Blick zurück auf die Woche und heute von Klaus Pokatzki.
Worte machen Politik, stand im Berliner Tagesspiegel. Der Krieg in der Ukraine ist ein Angriffskrieg, eine Invasion, stellte Christiane Peitz fest. Wir protestieren nicht gegen den Krieg, wenn wir ihn sprachlich beschönigen. Im Gegenteil, zum Protest gehört, die Gewalt und das Töten beim Namen zu nennen. Und das haben die Feuilletons auch in dieser Woche wieder beeindruckend getan. Wisst ihr, wie sehr es mir jetzt graust, mich auch nur für einige Minuten von jemandem zu trennen? Fragte Nadeschda Suchorukova, die am letzten Wochenende das zerbombte Mariupol verlassen konnte. Ich sage mir wieder und wieder, dass ich nicht mehr in der Hölle, nicht mehr in Mariupol bin, höre jedoch das Geratter der Flugzeuge noch immer, fahre bei jedem lauten Geräusch zusammen und ziehe den Kopf ein, schrieb die ukrainische Journalistin in der Wochenzeitung Die Zeit. In der Hölle bleiben nach wie vor 100.000 Menschen. Mit jedem Tag ist es für sie schwieriger zu überleben. Bitte helft ihnen, erzählt die Wahrheit über meine Stadt. Die Wahrheit über Odessa am Schwarzen Meer, wo die Menschen den Angriff erwarten, beschrieb in der Süddeutschen Zeitung der französische Journalist Bernard-Henri Lévy. Wie gefährlich die Wahrheit sein kann, erfuhr er noch während seines Aufenthaltes dort. Ein Moskauer Fernsehsender, Russia One, zeigt einen Zusammenschnitt, in dem ich als Todesengel dargestellt werde, der aufgespürt und aus der Stadt vertrieben werden muss. Eine Gruppe von russischen Patrioten gründet eine Facebook-Seite, wo sie ein Kopfgeld auf mich aussetzen und 1 Million Rubel für denjenigen bieten, der mich eliminiert. Fast klingt es wie Galgenhumor, wenn Bernard-Henri Lévy dazu anmerkt, da 1 Million Rubel kaum eine Handvoll Euro wert sind, ist der Beweis erbracht, dass die Sanktionen funktionieren und Russland verloren hat. Doch wie weit gehen die Sanktionen gegen den Kriegsherrn Putin? Stoppen wir den Import von Öl und Gas aus Russland, verlangt Josef Aldenhoff. Stoppen wir ihn, weil wir aus Menschlichkeit keine Geschäfte mehr mit Menschen machen dürfen, die unser Geld brauchen, um damit zu töten, schrieb der Psychiater in der Süddeutschen. Dieser entsetzliche Krieg gegen die Ukraine hat nach langem Zivilisationsschlaf einige urmenschliche Impulse geweckt, die diese Welt gerade besonders gut brauchen kann. Abschottung und Diffamierung überwinden, den Krieg ächten, Menschen helfen, schnell, spontan, in großer Zahl. Und was treibt Putin? Es geht ihm um die ganz große Geschichte, erklärte Karl Schlögel. Weil die Kiewer Rus des 9. Jahrhunderts am Anfang der russischen wie auch der ukrainischen Nation steht, muss Kiew heim ins Reich, sagte der Historiker im Interview mit Christ und Welt, der Beilage der Zeit. Das energische Zentrum dieses Hasses liegt woanders. Ein Kernland der slawischen Welt will die Großartigkeit der imperialen Größe Russlands unter Putin nicht anerkennen. Das grenzt für den russischen Präsidenten an Verrat. Und wie erleben wir den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj? Schaut man sich Selenskyjs Auftritte an, fühlt man sich an Szenen erinnert, die man aus dem Kino kennt, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es sind jene von der Geschichte eines Mannes aus einer untergehenden Welt, der die Mächtigen aus anderen Welten um Hilfe bittet und dabei zum Helden wird. Und man selbst ist nicht nur Zuschauer, sondern mittendrin, findet Karen Krüger. Die emotionale Beziehung zu den verschiedenen Gesellschaften, die seine Auftritte gesponnen haben, wird nicht mehr so leicht rückgängig zu machen sein. Möglicherweise bedeutet das, auf lange Sicht gesehen, sogar die Rettung der Ukraine in diesem Krieg. Die will auch Gerd Köhne nicht ausschließen. Das kleine Fünkchen Hoffnung, das wir in dieser über Europa und die Welt hereingebrochenen Nacht noch hegen können, wäre ein eklatantes Scheitern dieses mörderischen Feldzugs, begleitet von einem moralischen Erwachen und einem politischen Umbruch in Russland selbst, meinte der Historiker in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Russland würde vom Paria zu einem hoch erwünschten internationalen Partner mit großen Aufgaben, aber auch Perspektiven, Seite an Seite mit der Ukraine. Doch auch dann wäre die Welt nicht mehr so, wie sie bis vor Putins Krieg war. Deutschland steht vor dem größten sicherheitspolitischen Umbruch seit Jahrzehnten. Wer ab den späten 1980er Jahren geboren wurde, erlebte den Kalten Krieg nicht mehr, lesen wir im Tagesspiegel vom Sonntag. Auch hierzulande muss eine Generation, die nicht einmal mehr die Wehrpflicht kennt, schlagartig eine Position zu militärischen Fragen finden, meint Hannes Soltau. Beherrscht sind viele von uns Mitzwanzigern mehr denn je von Angst, schrieb eine Journalistin, die 1995 geboren wurde. Angst, weil uns schon früh gezeigt wurde und es jetzt glasklar wird, dass die Dinge nicht besser werden, sondern schlechter, so Aurelie von Blasekowitsch in der Süddeutschen. Wir glaubten, dass Ideen wie Frieden, Freiheit und Demokratie sich von allein durchsetzen würden, einfach weil sie so gute Ideen sind und wir die Irrwege der Geschichte hinter uns gelassen haben. Und wir sind die Generation, die schon lange weiß, dass es schlimm wird und trotzdem versucht, es besser zu machen.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.